Herzlich willkommen bei Brei. Das ist ja was ganz Neues, das habe ich ja noch nie gemacht.
To seek out new ways, fulfill all our days, second star and straight on to dawn.
Trek Talk.
Leben mit Star Trek.
Herzlich willkommen bei Trek Talk, Leben mit Star Trek, mit Sandra
und Frank.
Und wir haben auch heute wieder eine fantastische Gästin dabei, nämlich Claudia Kern.
Hi Frank, hi Sandra. Umgekehrt wäre besser gewesen, aber
hallo Claudia.
Ja. Alter vor Schönheit.
Ja, wie schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Claudia, dass ihr mich eingeladen habt.
Claudia ist ja auch keine ganz Unbekannte. Man kennt sie auch als Autorin, als Kolumnistin, Übersetzerin, Podcasterin. Und du hast, glaube ich, auch schon FedCon und RingCon mit organisiert, unter anderem.
Ganz genau. Und bin eigentlich seit ich 16 bin regelmäßig auf Cons unterwegs.
Warst du das letzte Mal auch auf der FedCon?
Nee, da konnte ich nicht.
Aber vor zwei
Jahren. Da war meine erste.
Oh, das war deine erste. Spannend.
Ja. Ja, meine erste, da habe ich dich live auf der Bühne gesehen. Genau, mit deinem Podcast.
Ja, oh, ja. Richtig. Das ja. war vor das? Zwei Jahren, richtig?
Genau, vor zwei Jahren. Das war schön.
Ja, ja, wir machen das im Dezember nochmal auf der Comic-Con in Dortmund.
Wo wir gerade bei Cons sind, bist du auch auf der Timelash, auf der Doctor Who-Con?
Sehr wahrscheinlich, ja. Also da ist noch ein Termin, der da möglicherweise ein bisschen reinfunkt, aber ich hoffe, dass sich der verschieben lässt und dann bin ich Samstag, Sonntag da, weil ich war zweimal, glaube ich, schon vorher da und ich finde, es ist eine super schöne Con.
Oh, das ist ja schön. Ich bin nämlich auch, jetzt hat mich die FedCon angesteckt und darum bin ich auch auf der Timelash dieses Jahr. Dann können wir uns ja tatsächlich mal treffen.
Ja, auf jeden Fall. Also das, wie bereits gesagt, zu 80% werde ich da sein.
Das ist doch schön. Jetzt, wo du weißt, dass ich da bin, dann nur noch zu 50%.
Genau.
Gut. Ja, wie gesagt, du hast ja schon eine Menge gemacht, du hast ja auch das Babylon 5, die Chroniken mit Björn Sülter gerade vor kurzem rausgebracht.
Ja, genau. Also wir machen das zu dritt, der Peter Ostergib, Björn Sülter und ich. Wobei Peter und Björn schon den Löwenanteil machen. Und ich bin für die Anekdoten und solche Dinge verantwortlich, weil ich tatsächlich damals auch im Rahmen der, ja, sagen wir mal, grob journalistischen Tätigkeit. Ich habe ja damals für die Space View geschrieben und da hat man uns tatsächlich zwei
Kernspalter rein.
Unter anderem, genau, ja. Und da hat man uns tatsächlich an den Set eingeladen zu Babylon 5.
Wie cool.
Und gibt's das Schlimmeres. War mega.
Aber ich lese die Chronik gerade, den ersten Band bin ich noch. Und das ist einfach, ich liebe das, wie ihr das aufarbeitet mit den ganzen Hintergrundgeschichten und bin auch jedes Mal baff. Ich wusste jetzt im Falle von JMS überhaupt nicht, wo der noch alles mitgewirkt hat. Also das ist so eine Leseempfehlung. Und ja, also ich genieße das gerade.
Oh, super, vielen Dank. Ich reiche es an Björn weiter, weil er wird das wahrscheinlich ja eh hören. Aber an Peter auf jeden Fall.
Im Regal stehen habe ich es auch schon.
Hey, das ist der erste Schritt.
Ja, und ich habe gelesen, du hast auch für Stargate was Ähnliches gemacht mit jemand anders zusammen, ne?
Ja, richtig, mit dem Christian Lukas. Wir haben damals für so einen Episodenguide für Stargate gemacht. Und ich habe auch noch einen geschrieben mit dem Autoren Josef Rother zu Akte X. Und das war so, ich sag mal, die Zeit, in der diese klassischen Science-Fiction-Serien oder auch mit X-Files die erste sogenannte Mystery-Serie ja richtig abgehoben haben. Und da war ja auch zur gleichen Zeit, war es ja auf einmal cool und in, ein Trekkie zu sein. Ja. Da kennen wir ja ganz andere Zeiten.
Oh ja, besonders wir.
Ja, genau. Und da hat ja Star Trek, glaube ich, auch fast im Alleingang diesen Boom in den 90ern begründet, dass auf einmal alle wollten Science-Fiction machen und Raumschiffserien. Und da war wahnsinnig viel Kreativität. Daraus entstand ja dann auch Babylon 5 und Deep Space Nine, Stargate, dann später auch Andromeda, Farscape, Lex und wie die ganzen Serien hießen. Da war wahnsinnig viel los.
Ja, es war unglaublich vielfältig, die Zeit, was ja. Science-Fiction-Serien betrifft.
Und sehr experimentierfreudig.
Buffy, habe ich gesehen, hast du auch geschrieben, was drüber.
Ja, richtig.
Ich habe noch gesehen, bevor wir zur ersten Frage kommen, du hast bei Battlestar Galactica auch mit übersetzt, oder?
Ja, habe ich. Also ich habe zumindest einen oder zwei Romane übersetzt zu Battlestar. Und ich glaube, das war's aber.
Ja, aber cool.
Ja,
mag ich doch, die Serie also, mag ich auch sehr gerne.
Mag ich auch. Also ich bin am Anfang, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich den Tonfall einordnen soll.
Ja, es ging mir ähnlich. Ich war so sanft, ich war so sanft gestreichelt von Star Trek und dann wurde ich mit voller Wucht weggehauen von Battlestar Galactica. Ja, genau. Ja, das ist ein Unterschied, aber ich war dann erstmal völlig auch wieder auf andere Art baff und fand, da hat mich dann auch in den Bann gezogen, muss ich sagen.
Sehr ernst und politisch.
Ja. Ja. Richtig.
Und dreckiger und brutaler halt einfach.
Richtig. Ja. Und eine ganz andere Art von auch Betrachtung von, ja, von Weltraum. Wie ist das, durchs All zu fliegen, nicht als Entdecker, sondern als Geflohener?
Ja.
Als, sind ja alle, die sind ja gehetzt und eigentlich steht ja die Menschheit kurz vor dem Aussterben.
Ja, völlig irre, das Szenario.
Ja.
Ja.
Und aber spannend. Ja, total. Und eben auch super besetzt und hatte einen sehr interessanten Soundtrack und das ganze Production Design, dieses, wie du schon sagst, dieses verlebte, schmutzige, dass du merkst, alles ist irgendwie improvisiert.
Ja, und auf Kante gehalten. Sieht man ja auch später, wo das Schiff dann so ein bisschen droht, auseinanderzufallen.
Ja.
Ja.
Ganz nicht so wie bei der Voyager, die in jeder Folge wieder aussieht wie vorher.
Oh, das ist auch ein Stachel, der bis heute wehtut, Voyager.
Also ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen Struktur reinzubringen zur ersten Frage. Und die lautete, welches Gefühl würdest du am ehesten mit Star Trek verbinden?
Optimismus. Ist Optimismus ein Gefühl?
Ja, klar.
Das würde ich damit verbinden, ja.
Ja, oder? Also Optimismus, Hoffnung, ein positives Voranschreiten im weitesten Sinne. Also den Eindruck, dass was auch immer wir tun, wohin auch immer wir gehen, wir es irgendwie schon schaffen. Und das ist was mir an Star Trek immer wahnsinnig gut gefallen hat. Dass es sagt so, ja, im Grunde genommen, ja, wie in der, wie in Strange New Worlds schon gesagt wird, ad astra per aspera.
Tja, ein optimistisches Bild auf die Menschheit.
Ja, und ich finde auch, wir haben es irgendwo verdient und es wird viel zu selten gezeigt, dass wir halt keine egoistischen Schweine sind, die nichts anderes im Sinn haben, als unseren Nächsten in Grund und Boden zu stampfen.
Ja, was immer schwer zu glauben ist, wenn man die Nachrichten heutzutage guckt. Aber da hilft ein Star Trek so ein bisschen optimistischer zu sein, was das betrifft.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt auch gute Nachrichten. Man kann auch gezielt nach guten Nachrichten gucken. Wenn man das Gefühl hat, dass die schlechten Nachrichten einen so ein bisschen runterdrücken, gibt es auch wirklich gute Sachen, die berichtet werden. Man muss nur vielleicht den Blickwinkel dann ein bisschen verschieben.
Richtig. Also zum Beispiel fand ich es jetzt ganz toll, dass gestern berichtet wurde, dass möglicherweise auf einem 120 Lichtjahre entfernten Planeten ein Molekül entdeckt wurde, das mit Leben in Verbindung gebracht werden wird. Und das würde ich dann auch gerne mal auf der Hauptseite der Nachrichten sehen und nicht irgendwo versteckt ganz unten.
Ganz unten, ja.
So hinter der siebten Werbung.
Ja,
aber Sandra, wo du gerade sagst, man muss so ein bisschen den Blickwinkel ändern, da hast du auch recht. Jetzt gibt es ja auch gerade wieder zwei große Naturkatastrophen, wo Tausende von Menschen gestorben sind. Aber wenn man andersrum sieht, wie groß die Hilfe ist und wie die Leute sich untereinander helfen, das ist dann natürlich in dem ganzen Schlimmen und Bösen doch wieder was Schönes.
Ja, ich glaube auch, dass man einen ganz großen Unterschied machen muss, was die Akteure, also sagen wir mal Staaten, Konzerne und Ähnliches angeht, und den Einzelnen. Weil das, was wir auf einer Konzernebene oder Staatenebene an, ich sag es mal, ein bisschen härter abgefuckt sein sehen, das spiegelt sich im Allgemeinen zumindest nicht in unserem Umfeld wieder.
Es gibt ja, aber das ist das, was man immer sieht, ne? In den Nachrichten. Richtig. Und so.
Ja, und wenn man online ist und gerade jetzt so mal als Twitter als Beispiel, weil jetzt war ich, mindestens Frank und ich, wir sind viel da unterwegs, da kann man auch jetzt mal außerhalb der Star Trek Bubble, das sind Bubbles alles. Da kriegt man manchmal das Gefühl, das wäre eine Abbildung der Wirklichkeit, ist es aber überhaupt nicht. Nein. Das ist eine Parallelwelt, das muss man sich bewusst machen. Und wenn man dann das Handy zumacht, also in meinem Fall zuklappt, dann und rausgeht, dann ist das einfach, das interessiert da draußen gar keinen, was man da bei Twitter schreibt. Also mir geht das manchmal so, dass ich dann denke, oh Gott, das ist ja alles negativ. Und dann mache ich das Handy zu und dann sehe ich, ja, die schöne Sonnenblume von der Nachbarin oder jemand grüßt mich nett oder bringt meinem Kind was so Süßes mit oder so, irgendwelche Kleinigkeiten. Und dann merkt man, okay, das sind einfach zwei Welten.
Ja, und das eine ist eben Realität, nämlich das, was du erlebst, wenn du das Handy zuklappst. Und das andere ist eben diese Kunstwelt, in der auch es wird ja keine Diskussion gewollt, sondern der eine brüllt den anderen nieder, weil niemand ist da damit, um sich zu überlegen, oder niemand ist jetzt auch falsch, aber wenn ich auf Twitter gehe, wo ich auch nur einen bestimmten Zeichensatz habe, in dem ich meine Meinung kundtun kann, dann tue ich das nicht, weil ich möchte, dass die geändert wird, sondern weil ich glaube, dass ich recht habe.
Ja, und Missverständnisse entstehen da auch leicht bei so Zeichenbegrenzung.
Ja, und leider geht es eben so. Jeder denkt, dass, jede Person denkt, dass sie in diesem Moment recht hat. Und es ist keine Art der Diskussion, die du in der Realität führen würdest. So würde man sich nie über ein Thema unterhalten.
Ja, nee, stimmt. Ich habe, wenn ich auch manchmal was schreibe, dann habe ich hinterher immer das Gefühl, Mist, das könnte man auch so sehen oder so oder so. Und dann manchmal lösche ich es wieder, weil ich dachte, nee, das kann man total falsch verstehen. So meine ich es gar nicht. Ja. Und da spreche ich dann lieber persönlich mit über solche ernsteren Themen.
Richtig, ja. Weil das macht sonst auch keinen großen Sinn, weil du wirst, wird, glaube ich, sehr selten vorkommen, dass jemand sagt A, du sagst B und die erste Person sagt, oh ja, stimmt, B ist besser.
Ja. Wo ich das auch schon erlebt habe, weil gerade, das ist ja das Ding, innerhalb unserer Startup-Bubble ist tatsächlich, gibt es solche Menschen. Also da ist auch die Diskussionskultur ein bisschen eine andere, habe ich das Gefühl zumindest. Aber mag vielleicht auch an dem Menschenschlag liegen. Aber man bewegt sich ja nicht immer nur in der Startup-Bubble und dann kriegt man schon schnell mit. Und was auch manchmal ist, ich bin so, nennt das heute People-Pleaser. Wenn ich was poste und dann schreiben mir völlig fremde Menschen da seltsame Sachen drunter, dann bin ich immer in so einem Gefühl drin, muss ich dem jetzt antworten? Kann ich den ignorieren? Also es macht mir Stress. Deswegen, ja, das macht mir Stress.
Nein, ich verstehe das. Ja. Ich verstehe das. Ist, wenn ich da nur ein Like mache, ist das, wenn jemand auf etwas antwortet, was ich geschrieben habe, und antwortet in 6 aufeinanderfolgenden Tweets, die alle durchdacht sind, ich denke so, wow. Da muss ich jetzt eigentlich auch entsprechend drauf antworten. Da kann ich nicht einfach nur ein Like drunter setzen. Ja. Aber das ist dann auch Stress, weil ich dann, ja, was soll ich ihm jetzt schreiben oder ihr?
Ja, ja, also da geht's ja noch. Aber manchmal hat man auch so Leute, die schreiben einfach völlig wirres Zeug oder so. Ich kenne die auch überhaupt nicht und die fragen dann total komische Sachen, wo ich denke, nee, also ich bin jetzt nicht verpflichtet zu antworten, aber es fühlt sich trotzdem falsch an. Also so eine Art Stress, da bin ich halt leider so ein bisschen anfällig. Wahrscheinlich geht's da vielen Leuten so.
Ja.
Ja, deswegen ist das manchmal besser, einfach auch mal ein bisschen weniger Internet.
Richtig. Vor allem in Social Media.
Ja, genau, gibt ja noch Unterschiede, klar.
So, ich muss mich also bei meine Droge ist Reddit. Da muss ich auch sehr vorsichtig sein, dass das nicht überhand nimmt.
Ja. Da kenne ich mich gar nicht aus, aber man hört ja so manches.
Um mal auf Star Trek zurückzukommen, wann bist du eigentlich das erste Mal auf Star Trek gestoßen?
Da war ich 5.
Ui.
4 oder 5. Und da lief das irgendwie im ZDF. Und ich weiß, dass irgendwann vom Spiel nach Hause gekommen bin und mein bester Freund damals, Peter, war dabei und wir saßen vorm Fernseher und dann kam der mit den Ohren und Peter hat sich hinterm Sessel versteckt und ich war total angefixt. Ich wollte wissen, wer das ist und was hier los ist.
Also von Anfang an?
Ja, von Anfang an.
Cool. Das ist ja ähnlich wie bei mir. Ich war nur 2 Jahre älter wie du.
Ja, aber es ist ja, so,
das dass ist schon extrem früh. Wenn ich mir meinen Kleinen angucke, der ist gerade 4. Ich glaube, der würde das überhaupt noch nicht verstehen, was da passiert auf dem Bildschirm. Ja.
Ich habe sicherlich auch nicht verstanden. Also ich habe dann garantiert später, als ich es nochmal gesehen habe, vieles von dem, was ich dann verstanden habe, rückbezogen auf mein 4-jähriges Ich. Aber ich habe halt nur die Leute. Ich habe verstanden, es ist im Weltraum. Ich fand das total spannend. Und ich habe nicht so richtig verstanden, was Weltraum ist. Aber habe meine Eltern gefragt, die sagten, ja, das ist da, wo die Sterne sind. Und da wollte ich immer rausgehen, gucken, wo denn das Raumschiff ist. Da, zwischen den Sternen.
Aber das sind ja die interessanten Fragen. Da fragt meiner auch nämlich gerade, warum die Sonne, warum man den nicht anfassen kann, ob die woanders ist. Jetzt habe ich ihm so ein Weltraumbuch geholt. Das ist so eine Anleitung zum Leben auf der Erde. Und da war er ganz erstaunt, dass die ja im Weltall ist. Und deswegen, das kann ich nachvollziehen. Das ist bei ihm gerade die Phase. Das ist ja interessant, aber so früh schon Star Trek finde ich ja toll.
Ja, ich fand es auch toll. Das hat mich also daher auch tatsächlich von frühester Kindheit an geprägt.
Und jede Star Trek-Phase in Echtzeit mitgemacht.
Ja, richtig.
Cool.
Ja, es ist schon cool, das habe ich noch nicht darüber nachgedacht.
Neidisch. Das ist echt cool. Dann ist es ja, wenn das jetzt so lange Bestandteil deines Lebens ist es denn auch in deinem Alltag dann immer noch sehr präsent oder lässt es dann irgendwann nach?
Es hat zwischendurch ein bisschen nachgelassen. Also ich würde mal sagen, so die Zeit ab der 4. Staffel Voyager bis hin zu Star Trek 2009, dem Reboot.
Also der Kinofilm. Also war eine lange Pause.
Ja, es war keine Pause in dem Sinne, aber es war, ich habe das, also das, was mich geprägt hat an Star Trek, also die Toleranz, die Offenheit, die optimistische Zukunftssicht und das positive Menschenbild, das habe ich sicherlich die ganze Zeit bei mir behalten. Star Trek an sich war nicht mehr so präsent in der Form, dass ich ständig geguckt habe. Ich habe Übersetzungen gemacht, also das technische Handbuch übersetzt und zum Teil die Enzyklopädie und auch einige Star Trek-Romane. Und jetzt gerade natürlich wieder voll im Thema durch Lower Decks Comics und Strange New Worlds Comics, die ich mit dem Björn Sülter übersetze.
Oh, sehr
und,
schön.
Na, und deshalb ist es nie aus meinem Leben verschwunden, aber ich war zwischendurch, muss ich sagen, schon ein bisschen frustriert damit, dass ich will jetzt nicht Franchise sagen, weil ich das Wort nicht mag, aber dass dieses Werk ja, also, im weitesten Sinne, dass das anfing, an Relevanz zu verlieren. So kam es mir zumindest vor.
Und Star Trek Enterprise hattest du auch gar nicht geguckt, als das rauskam, oder?
Geguckt habe ich es. Ich war sehr enttäuscht, gerade von der ersten Staffel. Und ich fand, es wurde dann in der letzten Staffel tatsächlich besser. Wir ignorieren jetzt mal die letzte Folge, aber davon abgesehen fand ich, dass es dann besser wurde. Aber das ist eine Serie, die mir erst besser gefallen hat, als ich sie vor 2 Jahren zum zweiten Mal gesehen habe. Beim
das
ersten Mal.
Ja, also ich habe schon öfter in der Bubble so Stimmen gehört, dass es einigen so ging, dass sie die damals nicht zu schätzen wussten oder anders eingeordnet haben.
Richtig.
Ja.
Also ich glaube, es lag daran, dass sie auf Voyager folgte. Voyager schon das, was Star Trek bis dahin gebracht hätte, nicht wirklich weiterentwickeln konnte. Und Enterprise dann einen Schritt zurückgegangen ist, anstatt einen Schritt vor. Und das hat mich damals total frustriert. Und ich dachte, es wäre, eine andere Serie wäre besser gewesen. Oder hätte dem Ganzen dieser Welt besser getan. Und jetzt so rückblickend beim zweiten Mal gucken, merkt man, man hat die Serie vielleicht, also ich habe die Serie ein Stück weit unfair behandelt, weil ich ihr etwas aufdrücken wollte, was sie nie sein wollte.
Ja, man wollte einfach sehen, wie es weitergeht. Erst das nächste Jahrhundert, dann Deep Space Nine, Voyager, und dann wollte man wissen, wie es weitergeht. Aber dann fingen sie plötzlich an, die Anfänge zu erzählen, und viele sind da gar nicht mit klargekommen. Und ich habe auch auch lange gebraucht, bis ich angefangen habe, die zu gucken irgendwann mal. Als die dritte, vierte Staffel raus war, fing ich da, glaube ich, erst mit an.
Ja. Und wie bewertest du die?
Ähnlich. Am Anfang dachte ich, boah, das ist halt schon passiert und es kann keine großen Überraschungen geben, weil man ja weiß, was danach kommt. Aber wenn man sich drauf einlässt, ist es doch schon eine tolle Serie.
Ja. Also das war dann eine Erfahrung, die ich erst beim zweiten Gucken gemacht habe.
Ja, ich bin ja anders daran, weil ich ja nicht, ich habe das ja nicht live damals miterlebt, sondern später nachgeschaut. Und ich habe da gar nicht so auf diese Art drüber nachgedacht. Ich fand es eher interessant, das mal zu sehen, wie es angefangen hat. Es war ja einige technische Errungenschaften auch noch nicht da, also beim Captain Archer. Und ich fand das sehr interessant. Das war nämlich mal eine andere Art von Crew, also irgendwie ein anderer Umgangston, lockerer. Der Captain war eine ganz andere Art Mensch, als man das vorher gesehen hatte. Ich hab's aus dem Blickwinkel betrachtet und fand's wirklich gut. Mir hat's gefallen.
Mit welcher Star Trek-Serie hast du angefangen?
TNG.
Und dann?
Dann habe ich Deep Space Nine, Voyager und dann Enterprise.
Und hast du TOS ausgelassen oder nachgeschoben?
TOS gucke ich immer wieder zwischendurch. Das ist die einzige Serie, muss ich ehrlich sagen, wo ich es nicht packe, das zu bingen. Also ich guck immer wieder einzelne Folgen. Also ich finde die Charaktere richtig toll und ich mag die Serie auch, aber aus irgendeinem Grund habe ich da Zugangsschwierigkeiten.
Ja. Ich kann's total verstehen, weil es ist eine Serie aus den Mid-60ern. Und wir haben heute eine ganz andere Art von Erzähltempo und auch von Erzählstrukturen. Wir gehen ganz anders an Geschichten ran, als es oft bei TOS der Fall ist. Und dass man dann nach einer Folge erstmal eine Verschnaufpause braucht, das kann ich
aber es ist schon irgendwo, ich finde Kirk und Spock und Uhura, ich finde die alle toll. Das ist das, was mich so ein bisschen dann wundert. Aber weil deine Erklärung ist wahrscheinlich die richtige, dass es daran liegt, ja.
Ich könnte es mir vorstellen, weil es ist schon, es geht mir auch so, ich gucke öfter noch mal, also jetzt zum Beispiel nach der letzten Folge der ersten Staffel von Strange New Worlds habe ich noch mal Balance of Terror gesehen. Und eine Folge, die auch, die eben auch sehr wichtig ist für Star Trek-Universum. Und man merkt, die ist schon teilweise, ist sie auch, man hat den Eindruck, Sie ist sehr statisch erzählt von den Bildern, die wir sehen. Und das ist eben heute ganz anders. Und deshalb ist es in gewisser Weise anstrengender, eine TOS-Folge zu gucken, als jetzt eine Strange New Worlds-Folge, die in der gleichen Zeit spielt.
Ja, da fiel auch noch sehr viel Putz von der Decke.
Fühlt sich auch überhaupt nicht an wie die gleiche Zeit, weil das ist einfach, Strange New Worlds ist ja nun mal wirklich Hochglanz und das ist ja jede Folge wie ein kleiner Kinofilm. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere, und dann ist es noch mal schwerer, finde ich, nach Strange New Worlds zurück zu TOS zu kehren. Und ich merke auch, wie das Phänomen, das hat's in irgendeinem Kontext schon mal angesprochen, ich kann mir bei TOS auch jetzt, ich habe mir ganz schön wenig gemerkt von den Folgen, die ich gesehen habe. Einfach wahrscheinlich, weil ich es nicht am Stück gucke und weil ich nicht richtig da dran bleibe. Ich müsste wirklich mich mal auf den Hosenboden setzen und das wirklich mal am Stück gucken. Oder zumindest nicht so weit auseinander, weil ich habe da echt dann Schwierigkeiten. Die Folge, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist die Tribble-Folge. Ne?
Wobei die auch super ist.
Ja, die ist klasse. Die habe ich sogar schon mehrmals geguckt. Toll, ne? Ja. Statt mal Stoff aufzuholen, also echt.
Nee, aber Balance of Terror betrifft, die musste mein Sohn sich auch angucken, bevor wir die entsprechende Strange New Worlds Folge geguckt haben. Weil die macht gar keinen richtigen Sinn, wenn man die vorher nicht gesehen hat.
Ja.
Und er sagt, ja, fand ich auch gut.
Welche New Worlds Folge ist es denn, die darauf basiert?
Ich weiß jetzt nicht, wie geht ihr mit Spoilern um bei euch?
Es wird ja schon spoilern.
Wir spoilern.
Okay, genau. Alles klar. Das ist die Folge, in der der alte Pike zu unserem heutigen Pike kommt und ihm sagt, was passieren wird, wenn er diesen Unfall verhindert, den er hat.
Ah, ach so.
Und dann sehen wir ihn eben auf der Brücke der Enterprise in Balance of Terror, wo eigentlich ja Kirk auf der Brücke sitzen sollte. Ach so. Und er trifft Entscheidungen, die Kirk so nicht getroffen hätte. Und dadurch sorgt er eben für eine ganz andere Wendung in der Folge. Es ist ja die Romulaner-Episode.
Ja.
Wenn man dann die TOS-Folge früher geguckt hätte oder die nicht kennt, dann macht das gar nicht so richtig Sinn, weil da wird genau gezeigt, was Kirk getan hat.
Aber das ist ja interessant, da muss ich die mal hintereinander weggucken. Das ist ja cool.
Das ist eine neue Aufgabe. Also das ist echt spannend. Und ja, schön. Weil sie auch am Anfang wirklich fast den, also ich glaube sogar, sie zitieren die Dialoge komplett.
Ja, doch, wir haben es ja direkt hintereinander geguckt und sogar die Musik ist teilweise dieselbe.
Ja.
Also die machen das auch wirklich toll bei Strange New Worlds. Ich muss sagen, ich bin manchmal, will ich gar nicht glauben, was ich da gerade gesehen habe, weil mich das so, das ist einfach so gut. Ja, und die Musical-Folge, das ist, ich meine, auf die Gefahr, mich zu wiederholen, ich fand es nur schade, dass man es wusste, dass die kommt. Ich finde es immer schade, dass so viel vorher verraten wird und das hätte mich wahrscheinlich noch mal mehr weggehauen, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass die gleich singen. Aber trotzdem war es noch ein Riesen-Impact. Also, war schon toll.
Aber da hast du recht. Also wenn man es nicht gewusst hätte, hätte es einen, glaube ich, komplett umgehauen.
Auch bei der Lower Decks Crossover-Folge dasselbe. Habe ich ja schon mal erwähnt. Das ist es wäre so cool gewesen, das gar nicht zu wissen. Aber es ist heute nicht mehr möglich irgendwie, ne?
Nee, das geht nicht. Und das wäre auch, weil sie ja auch als Lower Decks anfangen, ich hätte, glaube ich, gedacht, ich habe versehentlich die falsche Folge eingeschaltet.
Ja. Mein Mann wusste das ja nicht. Ja, das ist das Lustige. Mein Mann wusste das nicht, weil der ist gar nicht so, der ist zwar auch Star Trek-Fan, aber der bewegt sich gar nicht so in diesen Fan-Gefilden. Genau, und deswegen wusste der das nicht. Und er dachte auch, ich dachte, wir gucken Strange Worlds. Ich sage, ja, warte mal ab, habe ich gesagt.
Coole Überraschung.
Ja, das war echt cool. Und der fand das auch richtig cool dann, ne?
Ja, es ist auch so eine tolle Idee. Ja. Und bin total begeistert davon, dass wir Bäumler und Mariner mal in echt, in Anführungszeichen, sehen durften.
Ja, man hat immer nur gedacht bei den anderen, lass sie doch auch durchgehen, ich möchte sehen, wie die aussehen.
Das dachte ich auch, ich wollte Tandy und Rutherford und hätte ich echt gern gesehen.
Ich hätte sie auch alle gerne gesehen, aber wahrscheinlich hätte das den Rahmen gesprengt, das verstehe ich schon. Das war schon sehr toll, ja.
War super.
Ja, bei der Musical-Folge hat sich dein Mann wahrscheinlich gedacht, genau wie Pike, warum singen wir jetzt?
Nee, der fand das ziemlich cool. Das Einzige, was wir beide so, das heißt, es ist kein Bemängeln, man muss hier vorsichtig sein. Das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, weil das eine ganz tolle Folge war. Aber es war sehr viel die gleiche Musikrichtung. Also wir hätten uns zum Beispiel so ein bisschen rockigeren Klingonen-Song gewünscht oder mal eine andere, ein bisschen rockig oder irgendwie eine andere Musikrichtung. Aber das ist wirklich, das wäre nur noch die Kirche gewesen, weil es war wirklich toll. Wir fanden die beide unglaublich gut. Und ich habe den Soundtrack, ich kann das, glaube ich, schon auswendig jetzt. Ich höre dauernd bei Amazon Music. Ich lieb's einfach, ja.
Ich habe den auch. Und es hat mich umgehauen.
Ja.
Also die Stimme von Christina Chong.
Kirk fand ich, Spocks Stimme fand ich auch toll, Chappelle, also eigentlich Uhura, eigentlich alle. Ich fand sogar auch Pike, ich meine, das ist wahrscheinlich kein Sänger, aber ich fand es schade, als sie die unterbrochen haben, die Conversation. Ich dachte, ich will noch weiter zuhören.
Conversation.
Ja, aber ich fand das so lustig, dass er wirklich da von seinem Elend erlöst wird, weil du merkst, im Ernst Moment, der fühlt sich so unwohl.
Gesichter.
Spielt das so?
Er hat ja auch gesagt, ich mache Urlaub, wenn wir eine Star-Musical-Folge drehen.
Aber der spielt das so unglaublich gut. Und ich fand auch diesen Ton von dem Lied so ein bisschen, ich fand es toll. Also,
ja,
ging mir auch. Es hat auch alles so harmonisiert. Das war so, hat auch zu den Charakteren gepasst. Und das war einfach toll gemacht. Auch der Song von Chappelle und Spock, das ist quasi der gleiche Song, nur mit einer anderen Intention war. Ach, einfach herrlich. Das ist einfach.
I'm the X war mein Lieblingslied.
Richtig, I am the X. Also ganz großartig. Ja. Wie haben Sie eigentlich, hat es einer von euch auf Deutsch gesehen?
Ja, ich.
Ich gucke es meistens auf Deutsch, ja. Aber die singen ja Englisch.
Ja.
Ach so, die haben dann die Gesangseinlagen nicht mit.
Nee, Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank, ja. Okay.
Ja, Gott sei Dank, genau.
Das wäre schon. Das ist potenziell gruselig. Wobei
dann hätte ich es im O-Ton geguckt, weil das hätte ich mir nicht gegeben. Ich will schon
die Original-Leute. Sie können es ja ruhig machen, dann hat man beides. Man muss es ja nicht gucken.
Ich hätte es mir halt da nicht angeschaut, weil ich will dann schon die originalen Schauspieler singen hören.
Original. Genau. Ja, kommen wir mal zurück zu unseren Fragen. Wie präsent ist Star Trek eigentlich heutzutage so in deinem Alltag?
Das hatten wir doch eben schon, die Frage.
Ja? Aber es ist immer noch total präsent in meinem Alltag. Und immer mehr noch, ich glaube, wir sind ja eben auch so ein bisschen von abgekommen, durch die neuen Serien, durch Discovery und Lower Decks und Prodigy, rest in peace, und Strange New Worlds.
So. Ja, traurig, aber wahr.
Ja, sehr traurig und auch wahnsinnig kurzsichtig. Ja. Weil das ist die erste Star Trek-Serie, die ich meinen Neffen, die 7 und 9
Die das Ganze für Kinder zugänglich macht. Ja,
das wäre so schön gewesen, ne? Richtig. Weiter hätte schauen können.
Genau. Und trotzdem und so, noch für Erwachsene interessant ist.
Ja. Und so ist Star Trek eben für Kinder völlig irrelevant. Und da ist der Schulhof ist Star Wars und Minecraft, vielleicht noch Roblox, aber Star Trek spielt da gar keine Rolle.
Ja. Nee. Nur wenn die Eltern wirklich hardcore dreckig sind und die Kinder mit vor den Fernsehen nehmen, das sieht man öfter mal, aber ansonsten, also muss ich auch sagen, Star Trek ist auch meistens nirgendwo vertreten, also
gar
das
nicht.
Ist schade, ja, gar nicht. Ne?
Das ist mein Sohn auch der Einzige in seiner Klasse. Ich glaube, er hat da niemanden, mit dem er über Star Trek sprechen kann. Hier wird er ja mehr oder weniger genötigt.
Und dann ist es wirklich sehr schade und vielleicht sogar dumm, sowas wie Prodigy
auf jeden Fall, ja,
einzustellen. Ja.
Vor allem, das hätte doch so viel Potenzial gehabt für Merch. Ich meine, ich sehe Yoda an jeder Ecke. Man hätte man auch Murph an jeder Ecke mal sehen können. Ja. Oder die hätte man ja alle als Stofftier rausbringen können. Das hätte einfach Potenzial gehabt. Das ist schade.
Hätte es auch. Und es war toll erzählt. Es war vom Zeichenstil sehr ähnlich wie die Star Wars Animationsserien.
Rebels,
das heißt,
ne, glaub
für
ich, oder?
Kinder. Ja, genau, genau. Für Kinder auch sofort erkennbar und zugänglich.
Ja, echt mal.
Man kann sich gar nicht verstehen, wie die Diskussion bei Paramount war, die da zu der Absetzung geführt hat.
Ich verstehe es
auch
nicht.
Wie die auf die Idee gekommen sind. Muss sehr seltsam gewesen sein.
Ja, also, ne, wobei man bei Paramount gerade, glaube ich, so einige Entscheidungen fragwürdig finden kann. Also auch, wie sie mit ihrem Streamingdienst an den Start gegangen sind. Das war ja auch alles andere als gelungen.
Dass sie Discovery erstmal abgesetzt haben und man hier erstmal im Nichts saß mit Staffel 4. Ich gucke jetzt das erste Mal Staffel 4 gerade.
Ja.
weil ich habe erst alles nochmal geguckt, bevor ich damit angefangen habe. Und darum bin ich jetzt mitten in Staffel 4 gerade und höre auch euren Podcast parallel dazu.
Oh.
Der ist ja auch schon ein Jahr her, dass ihr darüber gesprochen habt.
Ja, richtig.
Ach, da warst du auch teilweise gar nicht dabei.
Nee, wir haben Staffel 4 noch nicht komplett zusammen besprochen.
Stimmt, das war mit, die Namen fallen mir nicht ein, aber es macht auch Spaß.
Mit Christian Humberg und wahrscheinlich auch mit Moritz Wohlfahrt.
Genau.
Das sind auch sehr gute Gäste. Also
auf jeden Fall, ja. Das macht auch sehr viel Spaß.
Ja, völlig. Also die höre ich mir auch sehr gerne an, wenn Björn mit denen Folgen macht.
Ich höre aktuell eure Besprechung von Strange New Worlds jetzt nach und nach mir an.
Ja, wir werden auch diese Woche noch die 5. Folge Charades besprechen.
Ja, dann fühlt es sich nämlich noch so ein bisschen an, als würde es noch laufen oder so. Charades war auch eine tolle Folge. Also ich fand die Folge klasse.
Oh. Ich fand die auch super. Also ich muss wirklich sagen, für mich ist der einzige Ausfall der Staffel Among the Lotus Eaters.
Ja.
Sonst.
Ich habe sie trotzdem noch gerne geguckt, aber es ist schon die schwächste Folge, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Aber es war eine tolle zweite Staffel und es ist immer so bitter, wenn das dann nach schon 10 Folgen schon wieder vorbei ist. Das geht so schnell. Und die Lower Decks ist jetzt auch schon, die 4. kommt jetzt schon morgen. Boah, das geht mir zu schnell.
Ich habe die hebe ich mir auf, da habe ich noch keine von gesehen. Ja. Ich bin gerade noch in Foundation.
Werde nichts sagen.
Ist sehr schön.
Foundation habe ich auch leider noch überhaupt nicht gesehen.
Ah, super.
Mal sehen, wie ich da irgendwann mal rankomme. Ich habe nämlich keinen Apple TV.
Ja, genau. So, die geht sehr weit weg von ihrem Originalmaterial, aber ich finde an den richtigen Stellen. Und die sieht phänomenal aus und erzählt eine sehr komplexe Geschichte, aber so, dass man nie den Eindruck hat, man wird damit allein gelassen. Also du sitzt jetzt nicht da und denkst, Moment, wer sind jetzt nochmal die Leute? Wo wollten die hin? Sondern ja, der nimmt dich gerade genug bei der Hand, dass du, wenn du zuhörst, dem Handlungsstrang auch komplett folgen kannst, ohne irgendwelche Probleme.
Ich habe bis jetzt nur Gutes davon gehört. Also.
Schade.
Ja, die ist echt toll, die Serie.
Also, ja, irgendwann werde ich mal ein Probe-Abo abschließen.
Ich wollte gerade sagen, einen Monat abonnieren, alles gucken und dann wieder fallen lassen und zum nächsten.
Aber die gibt es doch sicher immer noch DVD auch, oder?
Ich weiß es nicht. Disney hat
ich ja jetzt mal geguckt, ich glaube nicht. Ne? Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe sie nicht gefunden. Auch bei Amazon läuft, es gibt sie nicht zu kaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, es kommen ja auch immer weniger Sachen tatsächlich auf Medien, auf physischen Medien raus.
Ja.
Ja, ist ja wohl so ist die Entwicklung wahrscheinlich naturgemäß. Ne?
Ja, was sehr schade ist, weil es dazu führt, dass dir halt nichts gehört.
Ja, das ist echt schwierig.
Das stimmt. Auch wenn man sie nur kauft. Hat man sie eigentlich nur gemietet, mehr oder weniger.
Ja. Wenn du sie nicht runterladen kannst und dann bei dir hast.
Das kann man ja nicht.
Ja, und das, ich finde das, ja, ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen bei, weil es bedeutet, dass du Sachen, die du kaufst, dass sie dir nicht gehören. Und dann, wieso ist das ein Kaufen? Wieso ist das dann nicht ein Mieten? Und
das ist eine Art Leasing.
Ja, Musik ja auch teilweise. Ja, ich hatte Probleme mit meiner Musik. Ich habe die damals alle bei Amazon Music gekauft. Ich höre aber auch gerne, mache mir auch gerne mit meiner Musik auf dem Handy eine Playlist. Ich kann das nicht zusammenhören. Ich kann das auch nicht für irgendwas benutzen. Ich kann es nicht runterladen. Ich kann es nur in der App anhören. Und das finde ich auch irgendwie schwierig. Ich habe es ja immerhin bezahlt, und zwar die einzelnen Songs. Ich habe mir die immer rausgesucht, meine liebsten Songs. Und das finde ich auch irgendwie blöd.
Ja, ist es auch.
Ja. Also. Weil früher konnte man die noch runterladen. Ich hatte die, ich weiß noch.
Ach, das geht nicht mehr?
Es geht nicht mehr. Früher konnte man das noch. Und die habe ich auch noch. Aber die neueren Sachen, die ich mir dann gekauft hatte, die habe ich dann irgendwann festgestellt, ja, das geht überhaupt nicht mehr. Jetzt kaufe ich da auch nichts mehr. Ja,
nee, warum auch?
Jetzt habe ich diese. Das
macht ja keinen Unterschied dann.
Ja. Richtig.
Ja, krass.
Wo soll das noch hinführen?
Aber wo wir gerade bei haptischen Dingen sind, sieht man denn, wenn man deine Wohnung betreten würde, würde man merken, dass du ein Trekkie bist?
Ich gucke mich jetzt hier gerade mal um. Ja. Ja,
so. Kanntest du deine Wohnung nicht so gut?
Ich musste jetzt mal, ich habe hier letztens umgeräumt, und das Erste, was ich gesehen habe, als die Frage jetzt gerade kam, war die TARDIS, die hier in der Ecke steht. Und ich dachte so, nee, das trifft's nicht. Und dann steht hier ein Dämon aus Diablo 3. Das trifft es auch nicht. Dann Persephone aus einem Tim Burton-Film. Aber hier hängt zum Beispiel ein Gruppenshoot, den ich mir gegönnt habe mit der kompletten Discovery-Crew auf der FedCon von vor 2 Jahren, glaube ich. Und ich habe ein Ritos-T-Shirt an.
Das hatte ich gestern auch an.
Oh, cool.
Aber ein anderes wahrscheinlich, da ist... Ja, ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand, aber ich hatte auch gestern eins an von Lower Decks, ja.
Ja.
Und aber Gruppenshoot ist immer toll. Man fragt sich zwar jedes Mal, gebe ich so viel Geld aus? Nein, doch.
Ja, es ist irre viel Geld. Und man, ja.
Diesmal habe ich eins mit der Stargate SG-1 gemacht. Das werde ich mir auch noch einrahmen und hier hinhängen. Das sieht toll aus.
Oh, wow.
Und danach noch direkt vor dem Stargate.
Ja, das ist natürlich super. Ich habe gesehen, in London auf einer Comic-Con, da hatten die vor ein paar Jahren Martin Sheen, der ja in West Wing den Präsidenten gespielt hat. Und die haben ein Fotoshoot gemacht mit ihm in einem nachgebauten Oval Office.
Cool.
Und das und er steht da auch am Schreibtisch wirklich wie Bartlett, und du kannst dich daneben stellen. Ich habe wirklich gedacht so, wow, warum war ich nicht in London?
Ja, echt.
Das ist immer noch was ganz anderes, als wenn man im Hintergrund Comic-Con stehen hat oder irgend sowas, wenn man einen schönen Hintergrund hat.
Ja, Gruppen hatte ich noch nie. Die einzige waren Conor Trenier und Dominic Keating, die beiden von Enterprise. Mit denen habe ich, also zumindest mit beiden. Aber, und genau, und Jonathan Frakes und Ben Spiner. Aber es sind halt keine richtigen Gruppenshoots und es ist auch kein toller Hintergrund. Aber trotzdem mag ich die Fotos.
Ja, ja, das ist die Hauptsache.
Und es geht ja auch eigentlich mehr um diesen Moment. Ich meine, du kommst da rein, ja, und da stehen zwei Leute, die du bisher nur im Fernsehen gesehen hast und die du, ja, aber über viele, viele Stunden beobachtet, oder nein, beobachtet klingt jetzt creepy, betrachtet hast.
Ja, das, warum, war schon verrückt.
Warum kennen die mich nicht? Ich habe die doch schon, ja, so häufig gesehen.
Ja, und das war vor 2 Jahren, war es meine erste FedCon und ich war noch gar nicht so in diesen Fotos und überhaupt prominente Menschen zu treffen, war alles komplett neu für mich.
Ja.
Und ich war einfach komplett, ich hatte mir direkt ein Meet and Greet auch noch mit Ben Spiner gegönnt und das war schon überfordernd ein bisschen auch. Aber war eine tolle Erfahrung. Ja, aber das war sehr viele Eindrücke, die da auf mich geprasselt sind. Ich war am Sonntag einfach völlig platt, aber glücklich. Ja, es war schon, ist schon verrückt. Also, ja.
Ja, man hat Wochen später noch, ist man dann noch bei alles zu verdauen, was man da erlebt hat und wen man da getroffen hat.
Ja.
Und man darf es nur niemandem erzählen, der sich nicht dafür interessiert, denn der sagt, du bist, ja, geisteskrank, für, ja, ein Foto mal eben knapp 300 Euro auszugeben oder so.
Ich erzähle das selbstbewusst. Ich erzähle das auch selbstbewusst. Und andere, wofür jemand sein Geld ausgibt, ist meiner Meinung nach persönliche Sachen. Und ich denke, jeder hat so seine Sache, wo er,
richtig,
Geld ausgibt, was ich jetzt blöd finden würde, wo ich nicht nachvollziehen könnte. Deswegen, da versuche ich immer, Verständnis für zu schaffen, weil ich das wichtig finde.
Richtig.
Ja.
Und es ist dein Geld, es ist dein Hobby. Und es gibt viele Hobbys, die genauso teuer sind, die aber gesellschaftlich deutlich akzeptierter sind. Ich gucke jetzt nur mal so in Richtung Fußballfans.
Ja.
Was so ein Ticket für ins Stadion kostet. Ja.
Genau.
Oder der
Und wenn
Merch.
Man dann vielleicht auch noch in eine andere Stadt fährt oder fliegt oder was auch immer.
Ja, so, nach Katar fliegt.
Und die Trikots sind auch teuer. Genau. Ja. Ja. Nochmal ein bisschen anderes Thema.
Ja.
Also, nee, und vor allen Dingen weiß man noch gar nicht, also in meinem Fall, das war alles, das ist ja auch so ein Erlebnis. Das ist ja nicht nur ein Foto. Man hat die ganze Vorbereitung. In meinem Fall muss ich jemanden finden, der auf meinen Kleinen die 3 Tage aufpasst. Dann bist du mega aufgeregt. Und du triffst ja jetzt nicht nur, man trifft ja auch andere Fans, was ja noch viel wichtiger ist und wo viel, richtig, mehr bleiben, da Eindrücke hin. Weil natürlich war das Foto schön, aber der wird sich ja morgen an mich nicht erinnern. Aber die anderen Fans, mit denen ich rede, da habe ich ja bleibende, ja, schöne Momente. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen gegessen, uns ausgetauscht. Das hat man im Alltag ja gar nicht. Man hat ja keine Star Trek-Fans hier um die Ecke, ne? Deswegen.
Ja. Ja. Und
ja,
das
selten,
ist,
ja.
Ja, und das macht Conventions eben zu sowas Tollem, dass du, ja, da auf einmal das, was du sonst nur online hast oder mal auf Entfernung, hier live vor Ort, und es ist egal, mit wem du redest. Du wirst, ja, sofort ein Gesprächsthema haben.
Das ist verrückt. Das wollte ich ja nicht glauben. Das war wirklich so.
Es ist so.
Wenn man in der Schlange steht, das ist nie langweilig. Du hast immer jemanden zum Quatschen.
Ja. Richtig. Weil das ist, du kannst jemanden ansprechen und sagen so, wow, cooles T-Shirt. Und dann ist so sofort die Gesprächseröffnung da und du quatschst die nächste Viertelstunde.
Ja, das ist total cool.
Ist
und einzigartig
auch,
irgendwie, das Gefühl.
Ja, es ist echt toll. Also ich liebe Conventions. Allein aus dem Grund, weil das so ein Wochenende geballtes Fandom.
Ja. Bist du eigentlich immer noch irgendwie involviert, was die Organisation betrifft? Oder bist du da raus bei der FedCon?
Nee, ich bin da raus. Ich bin jetzt eher in Dortmund involviert und gucke da mal mit Björn zusammen und noch mit dem Benjamin Stöwe, der ja das Raumschiff Eberswalde Star Trek Museum betreibt.
Da hattet ihr ja auch so ein tolles Treffen letzte Woche.
Ja, genau. Was
der Podcast-Gipfel, ja.
Genau, was echt cool war. Und wir versuchen so ein bisschen die kleine Bühne zu bespaßen und da Schauspieler zu interviewen und ein bisschen was mit Star Trek zu machen. Und wir bieten da auch immer so eine Star Trek Selbsthilfegruppe an, wo dann alle im Publikum darüber sprechen können, was ihnen gerade vielleicht nicht so gut gefällt an Serien, Filmen oder Neuigkeiten, die gerade aktuell sind. Und das ist jedes Mal echt total spannend und witzig.
Es juckt einen jetzt ja so langsam. Ich war, wie gesagt, meine letzte Con war vor über 30 Jahren in Hamburg, die,
wow,
letzte, die es hier gab. Und jetzt habe ich ja wieder angefangen mit der FedCon und Das bringt so viel Spaß, dass ich jetzt ja auch auf die Time Dash gehe. Und wenn du jetzt gerade erzählst, denke ich, ah, nein, Geld ist alle, nein, oder doch? Wann ist das?
1. Dezember-Wochenende.
Naja, ist ja noch ein bisschen.
Richtig. Ich weiß auch noch gar nicht, wer kommt. Ich habe mich noch gar nicht mit der Gästeliste vertraut gemacht. Bitte?
Doc Brown kommt.
Oh, wie cool.
Also Christopher, ja, und Malfoy, oh Mann. Ich wollte doch nicht
dahin. Ach du Schande. Okay. Wo war das, in Dortmund?
Ja, in Dortmund ist das. Genau. In der Westfalenhalle.
Langsam ist gut. Ich muss erst mal langsam anfangen.
Genau.
Ja, aber also da haben sie so ein...
Sag bitte.
Nee, wir fragen uns auch immer noch, ob Conventions ein Thema sind und ob dein, Star Trek dein Leben verändert hat. Aber ich glaube, diese beiden Fragen hast du eigentlich jetzt schon sehr ausführlich beantwortet, weil es ist ja quasi Teil deines Lebens und hat dein Leben stark geprägt, so wie ich das rausgehört habe.
Ja.
Und Conventions sind ja quasi dein Daily Business, oder?
Conventions sind's nicht. Also ich mache das ja zweimal. Ja, ich mache es zweimal im Jahr oder vielleicht dreimal. Ich bin jetzt, ich werde im Winter in Portugal sein und möchte da mal gucken, ob ich mich vielleicht in Lissabon bei der Comic-Con so ein bisschen engagiere. Oder also da hätte ich richtig Bock drauf. Weil
das ist aber was ganz anderes wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist was ganz anderes und es ist vor allen Dingen auch im Vergleich zu den Conventions, die man halt in größeren Ländern findet, die halt mehr als 11 Millionen Einwohner haben, schon sehr klein und beschaulich und was, wo man vielleicht auch noch so ein bisschen mehr was aufbauen kann.
Ja, also, stimmt schon, weil Conventions werden ja auch immer zunehmend voller, ne? Also das ist richtig. Früher, also bevor meiner Star Trek-Zeit, so in den Anfang der 2000er, war ich auf Anime-Conventions sehr viel unterwegs.
Oh,
und das hat sich so verändert. Und jetzt gerade kam ja, ich weiß nicht, wie ihr mit Animes in dem Thema drin seid, ich kann es ganz kurz umreißen. Gerade kam die One-Piece-Serie auf Netflix und ich bin seit 20 Jahren One-Piece-Fan. Ich habe fast genau 20 Jahren Daniel Schlauch getroffen, den Sprecher von Ruffy.
Ja.
Und das ist jetzt, da kommt für mich gerade der Nostalgie-Kick. Ich bin aber irgendwann nicht mehr hingegangen, weil das jedes Jahr voller wurde. Man konnte die Angebote gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist alles überfüllt und ich habe das Gefühl, die verkaufen viel mehr Karten, als gut wäre für die Convention. Aber natürlich will man auch keinen ausschließen. Also es ist ein schwieriges Thema. Jetzt haben sie die Location gewechselt. Jetzt überlege ich mal, wieder hinzugehen. Aber ich habe auch von anderen Cons gehört, Anime-Cons, dass die einfach so, so voll sind und man überhaupt nicht gut sich da durchbewegen kann. Was ich schaffe.
Ja, es ist auch sehr in im Moment, was Animes betrifft. Das guckt ja wirklich jeder.
Ja,
der unter 20 ist.
Also
und auch darüber hinaus natürlich, aber da ganz besonders.
Ja, also die One Piece Serie, die habe ich auch auf der Liste, die möchte ich in jedem Fall gucken. Ich war letztes Jahr super begeistert von Chainsaw Man. Und als Serie wie auch als Manga. Und deshalb bin ich jetzt auch so ein bisschen, ich bin jetzt so in den letzten 2 Jahren deutlich besser in das Thema reingekommen als vorher. Und mag die Sachen also auch und verstehe jetzt auch so langsam, wo da der Reiz ist.
Ja, das war ja immer so eine sehr Nische. Für mich ist es jetzt auch verrückt. Jetzt überall plötzlich auf Instagram, überall sehe ich jetzt One Piece. Früher hat niemand gewusst, wovon ich rede. Und es hat auch, es wurde immer als bunt und Kinderkram abgetätschelt. Obwohl One Piece ein tolles Storytelling hat, das hat auch sehr tiefe Themen und hat sehr viele wirklich emotionale Folgen auch. Und das wurde aber immer so abgetan als Kinderkram. Ich weiß auch noch damals in meiner Ausbildung in der Klasse, da haben die Leute gar nicht verstanden, dass ich mir Zeichentrickserien angucke.
Ich wollte gerade sagen, das sind halt Zeichentrickfilme.
Ich war total der Außenseiter dadurch, also in diesem Thema. Und deswegen ist es für mich jetzt völlig verrückt, dass plötzlich alle Welt das so akzeptiert. Und das ist natürlich toll. Aber es ist immer noch so ein bisschen wow.
Das ist cool. Du machst jetzt exakt die gleiche Erfahrung, die wir gemacht haben, als Trekkies auf einmal cool waren.
Ja, genau.
Das ist genau das ist dasselbe.
Verrückt. Ja. Das fühlt sich verrückt an, ja.
Richtig. Und man kann da, ich habe das auch so erlebt, ich weiß nicht, wie es in der Manga-Szene ist oder in der Anime-Szene, dass es zwei Arten gab, darauf zu reagieren. Nämlich das einfach zu akzeptieren, sich darüber zu freuen, dass jetzt so viel mehr Leute Spaß an etwas haben, das einem selber Spaß macht. Oder da aufzutreten als der Torwächter und zu sagen, nein, du bist kein richtiger Manga-Fan. Ne, so.
Ja, das Problem bei Manga und Anime als Unterschied zu Star Trek ist, dass die Star Trek-Fans einfach ein bisschen älter, reflektierter sind. Das sind sehr viele junge Fans im Anime-Bereich. Natürlich auch ältere, die von damals, die jetzt in meinem Alter sind. Das heißt, ne, also.
Ältere.
Und da ist ja, ich hab's schon selber gemerkt. Also älter als halt Jugendliche. Und das ist halt manchmal ein anderer Ton. Das ist noch eine andere, die sind noch nicht so, ich war ja damals auch noch anders drauf, wenn ich mich zurückerinnere. Das ist einfach nochmal, da kann man nicht auch manchmal nicht mehr erwarten, finde ich, von einem 15-, 16-Jährigen. Die haben noch Teenager-Gehirne, da ist das ist einfach nicht das Gleiche. Deswegen kann man es vielleicht nicht so gut. Ja, und dieses Gatekeeping, das ist immer blöd, finde ich. Also das ist für alle da und ich finde es toll, wenn mehr Menschen sich daran erfreuen. Es ist auch für den Künstler eine tolle Ehre, dass sein Werk einfach so weltweit viral geht. Und da kann man sich eigentlich nur freuen. Da gibt es nichts Negatives dran.
Das sehe ich ganz genauso. Ja. Also mich hat das auch total gefreut, dass da auf einmal Leute, die wirklich Mainstream waren, auf einmal den Communicator an der Jacke.
Ja, das ist doch krass, ne?
So, das ist cool. Und dass Comic-Shops da auf einmal aus dem Boden geschossen sind und man die Möglichkeit bekam, so viele neue Sachen zu sehen, zu lesen, zu erfahren, was vorher überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil der Markt nicht da war. Das konnte keiner importieren oder man konnte es noch nicht einmal herstellen, weil es keinen interessierte. Oder die Nische halt so klein war, dass man es nicht hätte verkaufen können.
Es war schon so in den 70ern und 80ern, wenn wir da irgendwas sehen, gucken, lesen oder was auch immer wollten in der Richtung, das war eigentlich fast unmöglich. Ja. Es gab weder irgendeinen Laden, höchstens über Versand oder auch selbst dann höchstens in irgendwelchen Zeitschriften und die gab es auch eher selten. Ja, es gab, glaube ich, die Periodenzeitschrift damals und das war es schon fast.
Richtig. Zum Anime-Bereich natürlich ein bisschen anders, weil das natürlich jetzt aus meiner Sicht natürlich erst 20 Jahre her ist, ne? Und da gab es halt auch nicht sehr viel. Also es gab halt schon, ich weiß damals noch, in Kassel habe ich damals gewohnt, da gab es schon so ein, hieß Comic-Galerie. Da hieß zwar Comic-Galerie, gab es aber sehr viele Manga. Das war auch der einzige Laden zwar. Man musste halt dann nach Düsseldorf zum Beispiel in diese Japan-Meile, um dann irgendwie mal ein bisschen Merchandise zu kriegen. Aber es war auch schwer ranzukommen, aber in Japan zum Beispiel, da war es ja keine Nische. Da gibt's ja eine eigene One Piece Island. Also da gibt's ja seit Jahren. Ja, wirklich, wirklich. Das ist alles nachgebaut worden. Da gibt's Freizeitparks. Die stehen ja total da drauf. Und das ist da hatte man zumindest die Möglichkeit, in den letzten Jahren sich auch mal Sachen zu importieren, was ich jetzt zwar nicht gemacht habe, weil ich's jetzt für so eine Figur mache ich keinen Import, aber das ist, wenn es jemand macht, finde ich es auch in Ordnung. Nur ich persönlich habe es nicht gemacht. Und durch diese Anime-Convention hatte man eben viel Zugang auch. Da gab es dann immer, das war dann immer das Besondere. Damals war das noch besonders, weil ich den Merch nirgends woanders kaufen konnte. Heute ist es dann halt ein bisschen schwierig, weil so 5 Merch-Hallen mit Sachen, die du jetzt überall an jeder Ecke kriegst, mal ganz blöd ausgedrückt, ist dann nicht mehr so besonders, ne?
Mm. Ich weiß, versteht, was du meinst,
was ich meine. Ja, genau. Es hat sich halt schon gewandelt. Aber es war trotzdem jetzt dieser Durchbruch, sag ich mal, der war schon irgendwie verrückt mit zu beobachten.
Ja, das, also ich kann es nachvollziehen aus dieser Star Trek-Erfahrung raus.
Ja.
Weil das, und man bekommt ja auch mit, also man hat ja gesehen, gerade auf den großen Comic-Cons, wie Manga immer mehr von diesen Hallen erobert hat.
Ja, und auf der Buchmesse, das sind die Cosplayer. Ja,
genau. Ja. Das Cosplay, das immer größer und extravaganter wurde. Und Cosplayer, die auch wie Stars gefeiert werden. Mit fantastischen Kostümen.
Ja, das ist verrückt. Und ich weiß, also ich hatte jetzt auch durch die letzten Jahre durch Star Trek habe ich ein bisschen den Bezug zu Animes nicht verloren. Ich liebe das immer noch. Und One Piece ist für mich so ein Dauerbrenner. Damit bin ich aufgewachsen. Ja. Aber ich habe es nicht mehr täglich geschaut oder so. Und dann ich bin tatsächlich, nachdem die Serie auf Netflix rauskam, ich habe die geschaut. Hab sie nochmal geschaut, ich war komplett hingerissen und alles kam wieder zurück. Ich bin in den Keller gelaufen, hab meine Manga hochgeholt, mein allererster Manga, da habe ich die Autogramme drinne von den Sprechern und hab einfach in Erinnerung, ich habe einfach in Erinnerung geschwelgt dann und lese die jetzt einfach nochmal, weil ich das so damals so gelebt habe und es ist ja auch ein bisschen, hat mir das auch geholfen, weil das sind auch solche tollen Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt, nach vorne blicken, Optimismus. Das ist ja bei One Piece eine ganz starke Aussage, was mir damals halt auch geholfen hat. Anders ja. als Star Trek, auf kindlichere Art und auch ein bisschen naivere Art, aber auf eine tolle, starke Art. Das ist auch diese Songs, höre ich, seit ich klein bin. Ne? Also ja, ich deswegen, jetzt gibt's Sänger, die treten jetzt plötzlich auf, die Anime-Sänger. Die waren 20 Jahre nicht relevant. Und jetzt geben die Konzerte. Und ich war nicht dabei.
Oh, das ist
ja, aber das ist verrückt einfach. Und deswegen kann ich euch jetzt besser verstehen, weil ich habe das ja schon öfter von Trekkies gehört, konnte aber nicht so nachvollziehen. Und jetzt kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen.
Das glaube ich.
Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe das ja eigentlich nie so. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich Lower Decks so gut finde, denn ich habe weder Rick und Morty noch die Simpsons geguckt. Das Einzige, was ich gesehen habe, war Futurama, aber sonst eigentlich gar nichts.
Ja.
Und ich mochte den Lower Decks, ja, ging so, aber das relativ schnell habe ich mich dran gewöhnt und fand das dann auch toll.
Ich finde es.
Und Prodigy
super.
War dann kein Problem mehr.
Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass, wenn man so gar keinen großen Bezug zu Animationsserien hat, dass dann auch bei Lower Decks, gerade als Star Trek-Serie, der Tonfall und dieses sehr, dieses leicht überspannte, am Anfang gewöhnungsbedürftig ist.
Ja, es ist so ein bisschen hektisch und nervig, wenn man da nicht so drin ist. Aber mein Sohn hat mich da angesteckt, der war total begeistert. Das ist, glaube ich, so richtig sein erster Star Trek. Der ist dadurch richtig zu Star Trek gekommen eigentlich.
Oh, cool.
Danach wollte er dann auch wissen, woher diese ganzen Sprüche kommen und über wen reden die da eigentlich. Ich möchte das
ja,
jetzt sehen.
Ja, sehr viele Easter Eggs, genau. Und ich kenne auch, also es ist die einzige Serie, wo ich habe eine Freundin, eine Bekannte eher, die guckt das, obwohl sie die ganzen Star Trek-Sachen nicht kennt. Aber sie mag, glaube ich, ja, sie guckt das trotzdem. Sie meint, ihre Mama ist Trekkie und die erklärt ihr dann manchmal was. Aber sie selber hat die alten Serien nie gesehen und hat es auch nicht vor, aber sie guckt trotzdem mit Genuss Lower Decks. Das finde ich verrückt. Ich hätte gedacht, das funktioniert gar nicht wegen der ganzen Anleihen, aber es scheint zu funktionieren. Finde ich ja toll.
Cool, weil ich hatte mich genau das Gleiche gefragt. Ob die Serie funktionieren kann, wenn du sie als deine allererste Star Trek-Serie siehst, ohne
irgendeine
Ahnung
das.
Vom Kontext.
Also läuft.
Cool. Ja, das ist echt verrückt. Das finde ich aber schön.
Ja, ich auch.
Ja. Ach ja, Lower Decks. Ach, ich lieb's. Ich freue mich schon auf morgen.
Ja,
wir nehmen an einem Mittwoch auf und morgen kommt die neue Folge. Wer weiß, wann ihr das hier hört, aber.
Ja, ich werde nachher erst hier Nacht nochmal erstmal Ahsoka gucken.
Oh,
interessiert dich sowas?
Ja, ich habe nur ich fand hier mein Gehirn ist gerade eingefroren. Wie hieß die vor Ahsoka? Die auch mit A?
Andor.
Andor. Ich fand Andor halt super. Habe aber über Ahsoka nicht viel Gutes gehört bisher.
Oh, ich schon. Also.
Also ich. Verschieden. Die einen sagen, oh, wieder alles dasselbe und die anderen sind total begeistert. Also es ist sehr gespalten. Also man muss sich seine eigene Meinung.
Ja.
Also ich bin schon begeistert. Also mir gefällt das gut, auch wenn ich die Vorgeschichte nicht kenne.
Ja.
Weil das basiert ja auf der Serie Rebels, die ich auch nie gesehen habe, wieder Zeichentrick. Aber es geht trotzdem. Man kann das zumindest mich stört es nicht.
Ja, oh cool. Gut zu wissen.
Ich heb's mir auf noch die Serie. Ich habe da so viel anderes am Laufen. Deswegen.
Hast du eigentlich eine Lieblings-Star Trek-Serie?
Oh, das ist so schwer.
Fiese Frage.
Das ist eine ganz fiese Frage. Und
es geht ja noch fieser. Lieblingsdarsteller, Lieblings.
klar, man kann immer noch fieser werden, aber.
Man kann es auch lassen.
Björn würde jetzt sagen: An die Tafel.
An die Tafel, genau. Und jetzt los, Liste machen. Ich tue mich schwer, Serien zu bewerten, die noch nicht zu Ende erzählt sind, ohne mich da jetzt rauswinden zu wollen. Deshalb, sonst würde ich tatsächlich fast dazu tendieren, Strange New Worlds auf die 1 zu setzen. Weil ich finde, dass sie bisher so unglaublich viel richtig macht. Und nicht nur den Geist von Star Trek einfängt, sondern ihn auch weiterbringt, in die Moderne holt, bei manchen Sachen, die vielleicht in alten Serien heute etwas angestaubt wirken.
Und es sind schwerfällig, die anderen Serien, finde ich immer.
Ja, es ist, sie wollen manchmal, also ein Freund von mir nannte gerade TNG mal ein bisschen abfällig Sozialpädagogen-Science-Fiction. Und ich weiß, was er meint. Ich finde es unfair, aber sie können schon manchmal sehr bemüht sein, weil sie eben doch alles richtig machen wollen. Deshalb wäre, wenn ich jetzt Serien ausklammere, die noch nicht zu Ende erzählt sind, würde ich sagen Deep Space Nine.
Ja. Hör mal nicht zum ersten Mal die Antwort.
Nee. aber die andere hört mir zum ersten Mal, aber da kann ich dir nur beipflichten. Und das habe ich schon sehr häufig gemacht, wenn ich euren Podcast höre, denn meistens seid ihr einer Meinung, aber wenn du eine andere Meinung hast, bin ich fast immer derselben Meinung. Liegt das vielleicht daran, dass wir so, ich meine, du bist dann natürlich noch sehr viel jünger wie ich, aber.
Oder um Längen.
Aber trotzdem haben wir ein ähnliches Alter. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, habe ich mir gedacht, wenn man den Blick so darauf hat, wenn man das von Anfang an gesehen hat, dass man vieles vielleicht ähnlich sieht.
Das kann sein. Ich sag mal, unsere, also statistisch ist es nicht relevant, weil wir eine Sample Gruppe von was zwei sind. Und
so. Brauchen eine Blindstudie.
Ja, wir brauchen in jedem Fall eine Blindstudie und also da müssen wir noch mehr dran arbeiten. Aber ich finde es immer super interessant, wo Björn und ich inhaltlich auseinandergehen. Also nicht inhaltlich, von unserer Meinung her auseinandergehen. Weil wir oft dann so die Handlungen von Personen aus unserer eigenen Persönlichkeit her interpretieren und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Und aber wenn ihr das erklärt, warum das so ist, dann habt ihr hinterher manchmal auch die eigene Meinung, weil man muss das erstmal verstehen, den Grund, warum man gerade das gut oder schlecht findet.
Richtig.
Das ist immer sehr interessant.
Das finde ich auch. Und dann, dass man dann auch, dass ich dann manchmal, und Björn geht es bestimmt genauso, auf den, wenn die gegenteilige Meinung kommt, man im ersten Moment sagt, wie kommst du auf diese Idee? Und dann wird es hergeleitet und ist, ja.
Ne? Und dann sieht man das plötzlich ganz anders. Und das
richtig.
Ne? Ist und auch so ein genau, bisschen, ja.
Genau das, bitte? Was auf Twitter nicht passiert.
Aber das ja. Ja, da hat schon so mancher Podcast mir auch so ein bisschen den Aha-Moment gegeben. Ich höre ja immer nicht nur euren, ich höre mir bei Friends to Worlds zumindest, höre ich mir jede Besprechung, die ich in die Finger kriegen kann, an.
Ja.
Und weil ich es einfach so interessant finde, wie man diese Folgen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und da gibt es tatsächlich mehr, als ich gedacht hätte. Weil man ist ja dann manchmal, denkt man, habe ich jetzt verstanden. Aber da gibt es dann noch so viel zwischen den Zeilen.
Ja.
Und das höre ich mir unglaublich gerne an. Aber ihr habt es ja verstanden. Aber was ist denn gemeint mit Sozialpädagogen, Star Trek? Habe ich da peinlich, dass ist das jetzt peinlich, dass ich das frage? Weil ich habe es nicht ganz verstanden.
Gar nicht. Also er meint wahrscheinlich, dass es dass es eine Serie ist, in der eben alle so nett zueinander sind und alles harmonisch sein muss. Und man auch jedem Konflikt, wenn es einen Konflikt gibt innerhalb der Besatzung, dann ist der immer von außen irgendwie aufgezwungen. Weil eigentlich sind die ja alle viel zu nett zueinander. Und das ist natürlich dieses Roddenberry-Prinzip.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist doch gewollt.
Richtig. Es ist gewollt, aber es ist etwas, was mir auch oft aufstößt, gerade in TNG, wo ich mir dann ein bisschen mehr Konflikt auch wünschen würde.
Ja, hätten die Autoren sich ja auch gewünscht, aber was ich so gelesen habe in bestimmten, in gewissen Chroniken, dass das auch nicht immer leicht durchzusetzen war. Ne?
Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Und es gibt da wiederum andere Sachen, bei denen ich mir wünschte, dass Roddenberry sich durchgesetzt hätte. Zum Beispiel die Darstellung von Homosexualität. Er wollte es unbedingt. Und
Riker wollte es auch.
Bitte?
Jonathan Frakes hätte es auch gemacht.
Ja.
Er wollte es auch. Das finde ich so schade, dass man das hat liegen lassen. Das wäre doch toll gewesen. Das ärgert mich auch.
Also, ja. Da waren die damals noch nicht so weit, dass sie das darstellen konnten, ohne dass sie ein komisches Gefühl dabei hatten.
Ja, richtig. Ja, das ist eigentlich so seltsam, weil alle anderen oder viele andere Serien sind an Star Trek vorbeigezogen. In dem Bereich, also in dem Bereich von Sexualität und Gender.
Und, ja, das stimmt. Ja.
Und Star Trek wusste nicht, wie es damit umgehen soll. Ich weiß wirklich nicht, was sich da hinter den Kulissen abgespielt hat, ob das thematisiert wurde, ob es irgendjemand nicht wollte.
Es muss ja zumindest thematisiert worden sein, wenn Jonathan Frakes sagt, er hatte gesagt, er würde es machen und er hätte es gemacht. Gut, ja. Ich weiß nicht, wann er das gesagt hat, ob er das wirklich damals zu dem Moment gesagt hat. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch diskutiert wurde viel. Ne? Ja. Wenn man sich so manche Doku da anguckt, was da so los war hinter den Kulissen, ging es wohl heiß her.
Ja, richtig.
Weil das ist ja das Schöne bei Star Trek, wahrscheinlich auch bei anderen Serien, aber dass sich ja auch viele Schauspieler sehr damit, also sehr dafür eingesetzt haben, nicht einfach nur ihren Job gemacht haben, sondern noch darüber hinaus sich eingebracht haben, was ich da echt toll finde.
Richtig, das finde ich auch. Also, dass die sich eben auch dessen bewusst waren, worauf sie sich da einlassen. Und dass es, wenn du in der Star Trek-Serie eine Hauptrolle hast, das ist was, das wird dich dein Leben begleiten.
Ja. Und, das ist so. Ja. Und man sieht ja ein bisschen auch, wer es so bereut, dass er nicht mehr dabei war zum Beispiel. Ne? Das sieht man ja dann auch.
Ja.
Daran merkt man, das ist schon was sehr Besonderes. Und da muss man halt ein bisschen Vertrauen haben damals. Ne?
Richtig.
Ja, da wird man halt von einem schwarzen Matschhaufen überkippt und hinterher muss
warum
man
warum weißt du, wen ich
bereut
meine?
Man das.
Es war jetzt nicht schwer.
Ja, ich weiß. Ja, aber das ist dann, tut mir auch ein bisschen leid, aber die Geschichte ist dann schon interessant, weil die Marina Sirtis meinte ja mal, sie glaubt, wenn sie nicht sonst wäre ihre Rolle gekickt worden, weil zwei Frauen so, dass das nicht funktioniert hätte. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich hätte es gerne gesehen mit beiden.
Ja, und ich hätte es auch auf jeden Fall interessant gefunden, das zu sehen. Ja. Und aber es ist gerade jetzt, wo doch sehr viel Zeit vergangen ist zur TNG-Serie, wahnsinnig interessant, die Schauspieler reden zu hören darüber, weil sie jetzt eben auch in der Lage sind, über Dinge zu sprechen, die vielleicht
ein bisschen
vorher,
offener sprechen, ja.
Ja, genau, sie können offen sein, sie können sagen, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Und klar, es gab welche, die haben das immer gemacht. Ich gucke da mal so in Richtung Voyager. So, aber andere waren da halt doch deutlich diplomatischer, selbst wenn sie vielleicht nicht mit allem einverstanden waren, was da passiert ist.
Ja. Ja, Voyager habe ich auch ein bisschen auch mitbekommen, dass da, dass sie sich aber auch sehr eingesetzt haben. Also entweder gegen Dinge, die gedreht werden sollten, oder für Dinge. Und ja, dass da auch auch einiges los war.
Das kann ich mir vorstellen. Also du kannst einfach auch über so einen langen Zeitraum nicht zusammenarbeiten und die gleiche Harmonie haben wie in Advanced Human.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich finde es unglaublich interessant, da gab es ja mal eine Serie, so eine Interviewserie von William Shatner, wo er jeden Captain interviewt hat. Und da fand ich schon interessant, was sie so erzählt haben.
Captains,
jetzt gerade bei Kate
and
Will, was sie auch so hinter sich lassen musste oder auf was sie verzichten musste für diese Rolle, wie viel Zeit sie in Anspruch genommen hat und was dieses Frauenbild damals, das war ja der erste weibliche Captain, das ist schon was ganz Besonderes. Und diese Chakotay-Geschichte, weil sie sich da mit umgegangen ist, das war schon echt erstaunlich. Als Frau heute, in der heutigen Zeit, ist das natürlich verrückt, das zu hören, wie das damals war. Ne?
Ja. Ja. Weil das ist ja auch, wenn man sich ansieht, wie sie anfangs Janeway geschrieben haben, dass sie ja kein bisschen Weiblichkeit behalten durfte. Sie war ja, sie war ja wirklich im Grunde genommen ein männlicher Captain in einem weiblichen Körper.
Sie hatten ja erst eine andere Darstellerin, die zu weiblich war. Die haben sie ja dann wieder rausgeschmissen.
Krass. Ja, die Genevieve Bourgeot.
Sie hatten ja auch schon Probeaufnahmen gemacht und dann beschlossen, nee, das geht nicht.
Ja, ich habe das.
Die wirkt ja wie eine Frau, das geht gar nicht.
Ja, wobei ich da gehört habe, dass wohl das größere Problem war, dass sie die Star Trek Begriffe immer so überbetont hat.
Ach so.
Ja, okay.
Also, weil sie irgendwie nicht darauf klargekommen ist, dass das, wenn ich in der Zukunft einen Phaser habe, dass ich das Wort Phaser genauso betone, wie ich in der Gegenwart Pistole betonen würde und nicht sagen würde, das ist ein Phaser.
So ein bisschen wie so ein Waschbär, den man sagt, verhalte ich ganz normal, ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Ja, das muss natürlich rüberkommen vor der Kamera. Aber später wurde sie ja dann weiblicher. Ich meine, ich erinnere mich an die Folge, wo sie in ihrem Negligé, in ihrem Quartier sitzt mit offenen Haaren. Wunderschöne Frau auch. Also, dass die als nicht weiblich eingestuft wird, ärgert mich ja schon fast wieder.
Ja.
Ja, aber ich verstehe, wie ihr es meint. Aber das ist also eine wunderschöne Frau. Und da, also es wird ja später dann ein bisschen aufgeweicht, zum Glück, weil sie das Potenzial ja offenbar erkannt haben.
Richtig.
Es ist ja gerade das Besondere, dass es eine Frau ist. Das weckt also wegschreiben zu wollen, ist ja einfach nur lächerlich.
Ja, aber das, das ist eben vielleicht auch so ein Problem, wenn du männliche Autoren weiblichen Captain schreiben lässt.
Ja, und das ist natürlich wieder so. Und das ist ein Ding aus der damaligen Zeit. Heute würde man wahrscheinlich eine Frau zumindest dazu holen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, auch wenn, würde man dann das Drehbuch vielleicht zu zweit schreiben oder einfach auch mehr Input, eher mehr weiblichen Input. Also nicht nur nicht nur eine Frau schreiben, sondern vielleicht auch mal die Frau, die die spielt, zum Beispiel, die Kate Mulgrew, einfach mal fragen, wie sie sich denn die Figur vorstellt.
Ja, zum Beispiel.
Das wäre, aber das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie Voyager Potenzial verschenkt.
Ja, schade, schade, ne?
Das ist wirklich schade.
Und wenn man heute Strange New Worlds dagegen sieht, da hat man ja mehr weibliche Darsteller als männliche.
Ist der? Tatsächlich. Oh, ja. Stimmt, ist so. Ja. Ist cool. Ist mir tatsächlich gerade erst aufgefallen, dass da.
Mir ist es letztens, mir ist es durch einen Kommentar auf irgendeiner Seite, ich gucke manchmal mir so Kritiken, was so man, was die Leute davon halten, und da hat einer das aber nicht als gut gemeint. Der hatte geschrieben, nur noch Frauen, und der Captain, der hört ja auch noch auf die und macht gar keine Befehle.
Ist ja furchtbar.
Furchtbar. Genau, ja, aber das war der einzige. Alle anderen waren positiv, muss man auch mal dazu sagen, dass das Bild nicht verfälscht wird. Und da habe ich mir auch gedacht, erst jetzt durch deinen blöden Kommentar ist mir das überhaupt aufgefallen, dachte ich mir dann so im Stillen zu den Menschen im Internet. Weil das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen.
Nee, mir auch nicht.
Also das, ist jetzt das, so soll das ja auch sein.
Ja, richtig. Stimmt eigentlich.
Genau wie mit Homosexuellen oder anderen sexuellen Ausrichtungen. Da, wenn es nicht auffällt und die sind dabei, ist das genau richtig.
Richtig. Es ist einfach normal.
Ja.
Genau. Und das ist cool.
Ja, ich finde es auch cool.
Was mir an den neuen Serien so ein bisschen aufgefallen ist, dass ich, ob es nun die zweite Staffel von Picard ist oder teilweise Discovery, wenn ich die Serie richtig verstehen will, muss ich sie entweder dreimal gucken oder mir 4 Podcasts darüber anhören.
Ja, sie überlassen
Oder hat
uns
jemand von euch sofort Staffel 2 von Picard verstanden, zum Beispiel jetzt?
Nein, aber Staffel 2 von Picard ist auch wirklich Quantenphysik.
Ja, also, aber es kann doch nicht der Sinn einer Serie sein, dass man sie nicht versteht, wenn man sie das erste Mal guckt.
Also ganz ehrlich, ich habe sie nach dem zweiten Mal gucken auch noch nicht richtig verstanden, weil diese ganze Zeitreisegeschichte meiner Meinung nach keinen Sinn ergibt.
Das passt auch alles nicht richtig zusammen.
Nein, und man, es passt man vorne muss das, und hinten nicht. Und,
manche Sachen darf man sich auch nicht zu viel Gedanken drüber machen, weil das ja noch weniger passt, glaube ich.
Ja, genau. Und du darfst dir auch keine Sekunde überlegen, warum, was, wo denn in Staffel 3 die Borg sind. Aus Staffel 2.
Ja, also. Naja, so, da gibt es ja Erklärungen tatsächlich. Das sind halt die Parallelwelt-Borg. Und die sind auch noch irgendwo. Sind halt die Nice-Borgs, ne? Wie nennt man sie jetzt?
Ja, ja,
und das
genau.
Sind die halt einfach andere Borg. Ja, das sind halt einfach andere Borg. Die sind auch noch da. Die sind auch irgendwo.
Ja, die hatten gerade frei.
Die haben halt ihre, mein Gott, das ist ja irgendwie auch ihre Geschäfte zu erledigen. Die freien Borg. Also. Vielleicht haben die gerade ein Tierheim assimiliert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ihr habt da mal was ganz Tolles gesagt im Podcast. Was ich nicht wieder vergessen kann, ist, man kann diese Serien oder überhaupt Star Trek auf 2 verschiedene Arten gucken. Entweder man guckt sie analytisch mit dem Kopf oder du guckst es mit dem Herzen. Und das sind, habt ihr gesagt. Und das sind für mich 2 komplett verschiedene Serien, die man dann sieht, ob man das so oder so guckt.
Weil beim ersten Mal gucken geht meistens Herz über Kopf, finde ich. Also und dann kommt der Kopf dazu, wenn man sich abgeregt hat. Also so ein bisschen wieder runtergekommen.
Wenn man sich nicht genug Gedanken macht, funktioniert es manchmal vielleicht sogar besser.
Ja, aber bei Picard, da ist tatsächlich, da gibt es ein paar Stolpersteine. Und ich persönlich, da bin ich ja, glaube ich, mit der Meinung ziemlich alleine, finde es in der zweiten Staffel, mal ganz abgesehen von dem verstehe ich nicht oder so, ich finde es einfach schade, dass sie die ganze Zeit in der Vergangenheit sind, und keine Raumschiffe sehe, kein Weltallkampf, ich fand das so ein bisschen wenig Science-Fiction-Anteil für mich. Das ist mein persönlicher Geschmack. Das macht jetzt natürlich die Qualität nicht schlechter von der Serie, aber ich hätte mir die Zeitreise einfach weggewünscht. Die fand ich nicht nötig.
Verstehe ich. Also, weil sie auch letzten Endes ja gar nicht nötig ist.
Ja gut, das habe ich gar nicht so betrachtet bis jetzt. Das,
also so ist, oder ist es doch nötig? Ich weiß es nicht, weil die Serie uns...
Am besten noch mal gucken.
Genau, oh nein, nicht noch mal die zweite Staffel.
Doch, ich werde sie schon noch mal gucken, ja. Irgendwann.
Ja, irgendwann vielleicht.
Also ich habe sie ja auch erst einmal gesehen, darum, ich werde es mir auch noch mal angucken, nachdem ich jetzt die Podcasts alle gehört habe und weiß, worum es ungefähr geht.
Ja, wir gehen nun allerdings auch sehr, sehr weit in die Tiefe.
Ja, das stimmt.
Das muss man auch sehen. Also, dass wir im Schnitt 75 Minuten über 50 Minuten lange Folgen reden. Das,
ja. Ach, da gibt es andere Podcasts, ja, die noch viel länger über kürzere Folgen sprechen.
Ja.
Und trotzdem interessant sind.
Ja, stimmt. Aber es ist schon wirklich so, dass man, also mir geht es zumindest so, dass ich beim zweiten Gucken auch sehr viel analytischer an so eine Folge rangehe als beim ersten Mal.
Ja, das stimmt. Man will erstmal genießen und erstmal berieselt werden. Und dann
genau.
So geht mir das auch, gerade bei Star Trek.
Ja.
Aber ich finde, wenn man so einen Podcast macht und man weiß, man spricht irgendwann drüber, kann man sie gar nicht mehr so gucken, ohne sich große Gedanken darüber zu machen.
Doch, das dafür ist das zweite Gucken bei mir da.
Ja, das geht bei mir auch. Ich merke es jetzt bei Stargate, wo ich jetzt weiß schon, dass ich dann über die Staffeln in einem Podcast reden werde. Da gucke ich jetzt tatsächlich beim ersten Mal schon ein bisschen anders, aber einfach aus Zeitgründen, weil ich weiß, ich werde nicht die Zeit haben, das nochmal zu gucken, komplett. Das ist ja auch einiges an Zeug. Und es wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken möchte, direkt im Anschluss. Wer macht denn das? Nee. Und deswegen, da gucke ich ja beim ersten Mal. Aber das fällt mir auch schwer, weil ich würde ganz ehrlich gesagt das erste Mal gerne mich eher berieseln lassen. Aber das ist schon okay. Also es ist halt so eine Mischung. Ich schreibe mir ein paar Sachen auf und manchmal denke ich mir auch einfach, ach komm, die Folge gucke ich jetzt einfach so, das ist dann so ein bisschen Tagesform. Ne?
Ja, das, ich merke das auch, wenn man weiß, man kann eine Folge nur einmal gucken vor dem Podcast und dann in die unglückliche Lage kommt, dass man die anhalten muss zwischendurch, um sich Notizen zu machen.
Ja, das war ganz raus.
Richtig. Und das versuche ich auch jetzt wirklich so weit es irgend geht zu vermeiden und mir die Zeit zu nehmen, die Sachen zweimal zu gucken, sogar im Abstand von ein paar Tagen. Solange ich eben die Möglichkeit habe, beim ersten Mal es einfach durchzugucken.
Ja.
Und dann beim zweiten Mal ist es egal.
Ja, genau. Das Fazit ist, Podcasts killen die Immersion. Ganz hart ausgedrückt. Nee, aber das ist tatsächlich, für mich ist das schon, also mir persönlich ist das schon wichtig, dass ich mich da reinfühle, alles andere vergesse. Das ist so, gerade jetzt Strange New Worlds habe ich es gemerkt, da hatte ich auch so, man hat ja manchmal stressigere Zeiten im Leben, das kennt ja jeder, wo ein bisschen mehr drunter und drüber geht, man hat mehr To-Dos, die Arbeit nervt. Und dann komme ich dann heim und sie ist, und ich habe das gemerkt, wie emotional mich diese Folgen gepackt haben. Das war einfach, danach war ich runtergefahren. Das hat mich so abgeholt einmal die Woche. Und das hatte ich so intensiv noch nie bei irgendeiner Serie, dass das so. Aber da ist Strange New Worlds auch perfekt für geeignet, finde ich. Das war richtig. Einfach, das kam genau zur rechten Zeit, kam diese Staffel für mich.
Ja. Und sie, und sie ist, finde ich, auch so, sie hat eine Leichtigkeit, die also fast schon, ich will nicht sagen, der Serie schadet, aber sie kann einen dazu bringen, die Serie auf einer Oberfläche zu verorten, wo sie gar nicht hingehört. Weil da ist so viel drin. Aber es wird so leicht und locker erzählt, als gäbe es nur diese Oberfläche.
Da übersieht man manchmal die Themen, die sie eigentlich ansprechen, die doch sehr ernst sind. Aber sie machen es, wie du schon sagtest, mit einer Leichtigkeit. Die anderen Serien, die kamen so ein bisschen schwerfällig in letzter Zeit rüber, so ein bisschen, als wenn die jede Menge Gewichte mit sich rumtragen. Und hier ist alles so ein bisschen sehr viel angenehmer, aber trotzdem sprechen sie sehr viele ernste Themen an.
Genau, es geht mir auch so. Und das finde ich auch wirklich toll, dass sie es einem erlauben oder sogar freistellen, zu sagen so, ja, ich will mich einfach nur, wie du gerade sagtest, Sandra, berieseln lassen. Oder ich will tiefer einsteigen. Und das ist unsere Entscheidung beim Zusehen.
Das ist toll,
finde ich echt super.
Ja, das stimmt. Das ist schon toll. Ach ja, wer weiß, wann die nächste Staffel kommt.
Ja. Oh ja, das könnte noch mehr als ein Jahr dauern, leider.
Ja, also ja. Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir 2024 schon was davon sehen werden.
Ja, aber wir werden warten. Das haben wir auch von groß für eine Wahl, ne?
Richtig.
Der Streik ist ja auch richtig und wichtig. Streikrecht richtig. Nutzen ist sehr wichtig. Und da kann man, das ist ja dann tatsächlich nachrangig, ob wir Fans da jetzt schnell ein Ergebnis haben wollen. Das ist viel wichtiger, als die jetzt ihre Forderungen da durchdrücken können. Ne?
Genau. Sie sollen das durchdrücken, ja. Sie sollen vernünftig bezahlt werden, die Schauspieler wie genau. Auch die Autoren und Autorinnen. Und
genau.
Das finde ich auch. Und dann haben wir 2024 mal alle Zeit, das nachzuholen, was sich aufgestapelt hat.
Eben.
Oh. Da brauche ich mehr als ein Jahr.
Ja, ich auch. Also ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir gerade Baldur's Gate 3 geholt für PC und ich bezweifle, dass ich da vor Ende des Jahres noch groß zu irgendwas anderem kommen werde, als meinen Warlock zu spielen.
Oha.
Ja, das ist immer die Zerrissenheit, nicht? Man hat ja, so viele, ja. Es gibt so viele Medien, haptisch und digital. Man weiß gar nicht abends, vor welches Endgerät oder ob ich mich an den Tisch setzen soll. Soll ich jetzt Magic spielen? Soll ich malen? Also man hat, das ist ja schon wieder dieses, wenn man zu viele Möglichkeiten hat, dann ist das manchmal auch überfordernd. Gerade wenn ja. Man immer nur abends Zeit hat. Ja, das ist echt. Ja,
stimmt. Uns geht es zu Leben. Gut.
Ja, wirklich. Das ist wirklich, ja, das ist verrückt, echt.
Aber es ist da. Es ist definitiv eine Sache, weil du hast nur beschränkt Zeit und hast so viele Möglichkeiten, dass du denkst, egal was du machst, du wirst es bereuen, weil du dann doch vielleicht lieber das andere gemacht hättest.
Ja.
Und am Ende sitzt du da und guckst dir ein YouTube-Video nach dem anderen an.
Ja, oder Flucht irgendeinen alten immer, Film, den man schon 10-mal gesehen hat.
Ja, genau.
Ja, oder ich lese so. Auch gerade zum Beispiel nebenbei wieder Harry Potter, was ich schon einfach schon hunderte Male gelesen habe. Aber ich habe dann einfach so eine Sicherheit gefühlt. Und dann lese ich jetzt einfach. Lesen kann, da kann man nichts falsch machen. Und dann, ja, ich lese die Babylon 5 Chronik und ich lese meistens zwei Bücher parallel. Und dann habe ich jetzt wieder gemerkt, oh Gott, mein Stresslevel ist so hoch, ich brauche was ich schon kenne. Und dann habe ich jetzt wieder einen Abend Harry Potter gelesen. Das ist dann meine, oder wie Frank schon sagte, oder ein Film, den ich schon kenne, oder eine Serie. So, ja. Da geht es offenbar echt vielen Menschen so. Ich dachte mal, das wäre so ein Tick von mir, aber offenbar geht das einigen Menschen so.
Ja, total. Ja. Also du brauchst dann was, gerade wenn du gestresst bist oder müde, was niedrigschwellig ist.
Wo du, ja, nicht irgendwas Hochkompliziertes noch, was einem noch mehr runterzieht, denn ja, irgendwas Leichtes oder irgendwas, was man schon kennt.
Genau, ja. Wo du dann einfach sagen kannst, so, ja, okay, das kenne ich schon und da weiß ich, was ich bekomme. Ich habe dann, wenn mir das passiert, echt immer fast schon so schlechtes Gewissen, dass ich denke so, hey, ich hätte jetzt auch was Cooles Neues gucken können.
Ja,
und das deshalb versuche ich das auch immer möglichst selten zu machen. Ja. Gerne so im Hotelzimmer abends, wenn du so durchsetzt, ja. Weil du überhaupt nicht weißt, also auch nichts anderes groß dabei hast. Und dann bleibst du dann irgendwie an einer Hollywood-Komödie von 1932 hängen.
Aber wie du eben schon sagtest, gucke ich jetzt, was alt ist, und dann habe ich hinterher ein schlechtes Gewissen. Das ist total bescheuert, aber das habe ich auch schon gehabt,
ja.
Dass ich irgendwas gucke und hinterher dann, eigentlich hättest du jetzt, aber ist doch totaler Quatsch, man soll doch das gucken, ja. Wo man Lust zu hat und was einem Spaß macht und nicht, was man gucken muss gerade, weil man es noch nicht gesehen hat.
Ja, mein Mann kann das zum Beispiel gar nicht verstehen. Der guckt nie was doppelt. Der guckt immer neue Sachen. Und der kann das überhaupt nicht verstehen, dass ich teilweise Serien, die ich schon 5-mal gesehen habe, dann nach 2 Jahren einfach nochmal gucke. Weil ich einfach sage, ich brauche jetzt einfach was Brain AFK. Ich bin jetzt richtig zu Hause. Ja,
ich mache das auch, Sachen nochmal gucken, gerade Serien, mache ich wirklich meistens nur aus einem sehr speziellen Anlass, also nicht Brain AFK, sondern so, da würde ich dann eher einen Film noch mal gucken, aber eine Serie ist mir dann zu viel.
Ja, wenn man die anfängt, dann hat man erstmal wieder zu tun, wenn die mehrere Staffeln hat.
Ja, gut, ich gucke die dann auch nicht immer komplett. Also ich brauche dann manchmal so eine Wohlfühlserie von früher, wo ich wusste, da ging es mir gut. Da, wenn ich dann so ein bisschen Stimmungstief habe oder einfach einen blöden Tag hatte, und dann gucke ich da aber auch nur die ersten paar Folgen. Ich gucke die ja nicht immer alle komplett. Also das muss man dazu sagen,
ja,
weil das würde ja den Rahmen völlig sprengen.
Ja, genau so. So, ich gucke jetzt 10 Staffeln Simpsons oder 20.
Nee, oder ich gucke, dann habe ich auch eher so Filme, die ich immer wieder gucke. So Big Lebowski zum Beispiel. Beispiel ist so ein Ding, schön. Das habe ich so oft schon gesehen. Aber es ist einfach, ich kann den einfach immer gucken, wenn ich nichts. Aber ich fühle mich dann auch, wie Frank das sagt, ich habe dann auch das Gefühl, ich habe was, ich hätte jetzt aber auch was Produktives machen können, ich hätte jetzt auch was Neues gucken können oder lesen können. Das ist dann auch immer so, schwingt immer so ein bisschen mit, aber ich brauch's halt einfach manchmal.
Ja. Ich gucke dann manchmal einen alten Western, da bin ich der Einzige, der damit was mit anfangen kann.
Oh, nee, also bei Western bin ich aber dabei.
Oh, das hört man aber auch selten. Also ich habe ja noch einen Track Talk über andere Filme. Wenn ich da anfange, ich will über einen Western sprechen, dann zeigen die mir immer einen Vogel.
Also ich muss sagen, es gibt definitiv keinen Film von John Ford, an dem ich nicht hängen bleibe, wenn er läuft.
Das hört sich doch gut an. Also. Obwohl ich hauptsächlich auch, ich mag auch ernstere Western, aber hauptsächlich die etwas lockeren, so die Komödien, so 40 Wagen westwärts oder solche Sachen.
So, ich mag die Italo-Western, so ein Sergio Leone lief es letztens, das war auch großartige Sache. Ich bin auf einem Filmfestival in London und was mache ich abends? Ich gucke einen Film. Nachdem wir 10 Stunden im Kino waren und 4 Filme geguckt haben.
Was soll man da sonst machen? Genau, aufs Zimmer.
Da lief dann The Good, The Bad and The Ugly und da haben wir den
gesehen. Den kommen wir immer wieder. Ich war gerade jetzt,
bin ich raus.
Vor 2 Wochen waren wir in Andalusien und dann sind wir in die Sierra Nevada gefahren, wo diese Westernstadt steht, wo sie auch Good, The Bad and The Ugly und oder auch Winnetou, Dingsbums, wie heißt er noch? Die von Bully Herbig.
Schönes Manitou.
Ja, genau, den haben sie auch gedreht.
Den kenne ich und den mag ich.
Das ist so eine Westernstadt, wo sie alle möglichen Italo-Western auch gedreht haben und so.
Ich habe die Fotos gesehen auf Twitter. Ja, cool.
Ja, meine Frau und mein Sohn waren auch mit, die gelangweilt irgendwo rumstanden und ich bin total begeistert zwischen den Häusern hin und her gerannt. Mach hier ein Foto mit mir, mach hier ein Foto mit mir. Und ja, können wir langsam gehen? Ist heiß.
Also da kann ich dich besser verstehen in dem Moment.
Ja, die haben keinen der Filme gesehen und es interessiert sie auch nicht. Also ist klar, außer also vielleicht den Judas Manitou.
Ja, und da sind das nur irgendwelche Häuser. Ja, das ist natürlich nicht sonderlich spannend.
Ja, ist immer Ansichtssache, ne?
Ja, eben.
Auf jeden Fall. Es ist wirklich, wie hieß es schön in Discovery, Kontext ist für Könige.
Schön.
Ja, ich glaube, so langsam sind wir auch durch heute, ne?
Wir sind schon bei Western gelandet. Also.
Ja, eben deswegen. Ja, ich möchte die Hörer nicht langweilen mit irgendwelchen anderen Sachen. Fällt dir noch eine Frage ein, Sandra?
Nur die Abschlussfrage, die wir dann gleich noch stellen. Wer fällt
ja,
mir
die
auch
können
nicht
wir gleich noch. Übrigens muss ich morgen noch Homo Sapiens 404 weiterhören. Da habe ich vor einer Woche mit angefangen. Es ist sehr spannend.
Oh, freut mich.
Das ist ein Hörbuch, was man auf Audible hören kann über Zombies im Weltraum. Das hört sich ein bisschen langweilig an, aber ich dachte auch, Zombies im Weltraum, naja, wie interessant kann das sein? Aber es spielt nachher eigentlich nur so nebenbei mit und die Geschichte wird immer spannender. Also ich bin morgen sehr, freue mich auf die 4. Folge morgen.
Oh cool.
Und es ist auch unheimlich viele Anspielungen auf andere Filme, ob das nun aus Mad Max ist oder Ben Hur oder weiß der Teufel, was da alles drin ist, macht es schon deswegen Spaß, das sich anzuhören. Und der Sprecher ist auch toll. Also kann man nur empfehlen, muss ich sagen.
Also das freut mich echt, weil ich habe das so gerne geschrieben. Das war so die Art Science Fiction, die ich gerne gelesen hätte. Und die wollte ich dann einfach schreiben.
Ja. Schön.
Sollte man mal verfilmen.
Muss ich auch mal rein.
Finde ich auch. Also die Jockeys würde ich gerne sehen.
Ja, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Es wurde ja auch noch nicht alles erklärt. Also ich will auch nichts verraten. Aber das ist echt eine grandiose Idee, finde ich. Was die Jockeys und die Tiere und boah, erst dann was? Ich habe das erst gar nicht. Bin da so langsam dahinter gekommen und es ist schon sehr echt toll.
Ja, ich wollte es auch langsam aufbauen, weil ich finde so ein Expositionsdumping immer ganz schlimm, wenn du dann, wenn dann Figuren, die eigentlich alle genau wissen, wie ihre Welt aussieht, dann alles anhalten, was sie tun und die nächsten 5 Minuten sich gegenseitig Dinge erklären, die sie alle längst wissen.
Ja. Warum heißt es eigentlich Babylon 5?
Ja, genau. Sag mal, Sheridan, wieso heißen diese Stationen? Nun, und es gab vier andere davor.
Ach so. Ja, hab ich noch nie gehört. Ich guck keine Nachrichten. Ja, Claudia, möchtest du noch ein paar Worte an die Star Trek Fans richten, so im Allgemeinen etwas zu denen sagen, was die heutige Star Trek Zeit betrifft? Wir leben ja so ein bisschen in der Star Trek Paradies, finde ich eigentlich heutzutage, auch wenn man manche Serien nicht so gut oder wie auch immer findet. Hast du da was zu sagen?
Ja, ich meine, was ist das für ein Luxusproblem? Wir haben manche Serien, finden wir nicht so gut. Denkst du, es gibt mehr als eine.
Ja,
wie
eben.
Geil. Und, ja. So, und es ist tatsächlich, finde ich, für jeden was dabei. Und man, es ist egal, welche Art von Star Trek man möchte, ob man das sehr bedeutsame und schwerfällige oder das leichte, lockere mag, ob man in die tiefste Zukunft reisen, in die entfernteste Zukunft reisen will oder ein bisschen näher an der Star Trek-Realität, wie wir sie kennen, bleiben möchte. Es ist alles da und wir reden hier über ein Universum, das über 60 Jahre sich entwickelt hat und das nie ganz rot war und jetzt auf einmal, ich möchte fast sagen, erstrahlt in einem Glanz, den wir noch nie gesehen haben. Und wir haben echt so ein Schwein, dass wir das alles sehen und darüber reden können. Und also ich könnte im Moment mit Star Trek nicht glücklicher sein, als ich es bin.
Schönes Schlusswort.
Wollte ich gerade sagen, besseres Schlusswort kann man sich eigentlich nicht denken.
Wir danken wir dir herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand es auch sehr schön.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und da bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen übrig.
Lebt lang.
Und hört unseren Podcast.
Tschüss.
Oder wolltest du noch was sagen?
Nein, ich wollte nichts sagen. Ich habe mich unterbrochen in dem Moment, weil ich merkte, dass das, was ich noch sagen will, eigentlich Unsinn war.
Das kann überhaupt nicht sein.
It's for the stars we call. We have begun to explore strange new worlds, to seek out new ways, fulfill all our days, second star and astray.
Trek Talk.